Auch ich möchte euch grüßen und muss ehrlich sagen, ich fühle mich heute etwas deplatziert. Ich glaube, es ist alles gesagt. So schöne Lieder. Victor hat eigentlich alles gesagt, was man an Weihnachten sagen muss. Ich will nur einen kleinen Teil dazu jetzt auch mit dazu beitragen und die Reihe abschließen, die wir begonnen haben. In den letzten 3 Wochen haben wir uns auf eine kleine Reise begeben durch das 2. Kapitel des Matthäus-Evangeliums und haben uns auf die Suche gemacht nach dem, was wirklich zu dieser Weihnachtszeit oder dieser Weihnachtszeit, die wir kennen, die Weihnacht, was da wirklich geschehen ist, und sind da einigen sonderbaren Figuren begegnet, den bekannten 3 heiligen Königen, die wir als Weisen aus dem Morgenland identifiziert haben. Das hat einige Fragen aufgeworfen, denen wir so in dieser Zeit nachgegangen sind. Wer waren diese sonderbaren Figuren? Warum kamen sie da aus dem Morgenland? Warum kamen sie überhaupt da? Warum suchten sie nach Jesus als ein Kind? Woher wussten sie von der Geburt des Kindes überhaupt? Wer hat sie dahin gebracht? Was war das für ein sonderbarer Stern, der sie geleitet hat? Wann und wo haben sie Jesus gefunden? Und viele weitere Fragen, warum man sie heute diese komischen Namen gegeben hat und so weiter. Wir sind diesen Fragen nachgegangen und haben eine kleine Reise, Weihnachtsreise mit den Weisen aus Morgenland gemacht. In unserer Predigtreise stehen wir mit den Weisen sozusagen vor dem Haus. Wir sind bei dem Haus angekommen, zu dem die Herrlichkeit Gottes sie geführt hat, diese Weisen aus dem Morgenland. Und ihr könnt euch vorstellen, was für eine Freude und Spannung in ihnen war, als sie endlich nach dieser langen Reise, nach diesem langen Warten, endlich vor dem Haus standen. Der Stern oder die Herrlichkeit des Herrn leuchtete ihnen Weg. Sie bleiben vor diesem Haus stehen und sie wissen ganz genau das Ziel. Die haben das Ziel erreicht, die sind jetzt da. Sie stehen vor dem Haus, wo sie das finden, wonach sie so lange so gesucht haben. Viele, viele Jahre oder vor vielen, vielen Jahren haben sie das, dürfen sie das erleben, was ihre Vorfahren gehört haben und als Zeugnis mitbekommen haben. Ein sogenannter Prophet Daniel hat den Vorfahren dieser Weisen aus dem Morgenland von dieser wunderbaren Geburt oder von diesem Ereignis, dass ein König kommen wird, dass ein Reich aufrichten wird, erzählt. Sie haben seine Schriften gelesen, von denen er das selber hat, und haben so die Propheten Jesaja kennengelernt. Sie haben das 4. Buch Mose kennengelernt und haben erfahren, dass wenn ein Stern aufgeht in Israel, dass ein König geboren wird. Sie haben gelernt, dass eine Jungfrau schwanger wird und ein Kind gebären wird. Und die gewartet. Von Jahr zu Jahr, über 400 Jahre, wurde diese Wahrheit auch im Morgenland, im Osten verbreitet und die Geburt dieses Messias, dieses Königs vorbereitet. Nun standen sie an der Tür, sie standen vor dem Haus und sie waren jetzt an dem Punkt, wo das jetzt in ihrem Leben, wo sich das erfüllen würde. Ich kann nicht annähernd beschreiben, was in ihnen vorging, was für eine Freude, Erwartung, vielleicht auch ein bisschen Flattern in den Knien. Was wird sie erwarten? Sie stehen jetzt gleich vor dem König der Könige. Sie stehen gleich vor dem Herrn der Herren. Könnt ihr euch vorstellen? Mit was für einer Spannung. Ich kann mir vorstellen, kein Kind von euch, und ob groß oder klein, hat diese Spannung in dem Herzen gehabt oder hat jetzt, wenn er nach Hause kommt und seine Geschenke auspacken darf. Sie durften es gleich sehen, worauf sie sich so lange gefreut haben, was sie so lange gesucht haben. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen. Das Interessante dabei ist, als sie dann vor diesem Haus standen, dachten sie nicht, da ist irgendwie ein Fehler unterlaufen. Diese Herrlichkeit des Herrn, der Stern hat sie an irgendeinen komischen Ort geführt. Kann der König der Könige in so einem Haus, das zusammen mit einem Stall angebaut ist, irgendeinem kleinen Dorf in Bethlehem, kann es sein, hat sich das Navi da geirrt, hat es in einen falschen Ort gebracht. Jetzt stehen sie vor so einem irgendeinem kleinen, unbedeutenden Haus und hier soll der König der Könige geboren werden. Wir lesen nichts, dass sie im Zweifel waren und ich bin mir sicher, dass sie keine Zweifel hatten, dass es der richtige Ort ist. Zu einem, sie wurden dahin geführt, zum anderen, sie wussten, wer in diesem Haus ist. Und sie wussten nicht nur, wer in diesem Haus ist, sondern sie wussten, warum er in diesem Haus ist, warum gerade dieser Ort, warum gerade dieses kleine Haus, warum so unscheinbarer Ort. Sie wussten das. Warum? Sie kannten die Schrift. Sie kannten die Prophezeiungen, sie kannten und sie glaubten ihn. So standen sie davor und durften gleich hinein und durften das sehen, wie gesagt, worauf sie so, so lange gewartet haben. Ihr Verständnis und das, was sie über diesen Ort und über dieses Haus beziehungsweise über das Kind wussten, das in diesem Haus war, wird deutlich eben an diesen drei Geschenken, von denen wir immer wieder schon gehört haben und auch kurz uns schon auch angeschaut haben. Ich möchte uns das kurz vorlesen. Matthäus Evangelium, Matthäus Kapitel 2, die Verse 11 bis 12. Da lesen wir von dieser Begebenheit, in dem Moment, wo diese Weisen aus dem Morgenland in dieses Haus hineingehen. Ich lese ab Vers 11. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter. Und sie fielen nieder und huldigten ihm. Und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg in ihr Land. Was für ein tiefes Verständnis sie hatten, wer dieses Kind ist, wird wie gesagt an diesen Geschenken deutlich. Aber ich möchte euch auf etwas aufmerksam machen. Wenn wir glauben, dass sie nur drei Geschenke dabei hatten, dann irren wir uns. Hier heißt es, und sie öffneten ihm ihre Schätze. Liebe Freunde, liebe Geschwister, liebe Gemeinde, sie brachten ihm nicht nur drei Dinge und darum drei Könige, sie brachten ihm Schätze und sie öffneten ihm Schätze. Sie brachten mehr als nur drei Sachen, aber interessanterweise aus diesem großen Schatz, den sie gebracht haben, um den König zu ehren, werden uns drei Dinge erwähnt. Es gab mehr Geschenke als das, aber drei werden uns erwähnt. Warum? Weil es wichtig ist, weil durch diese Geschenke, durch diese besonderen drei Geschenke uns das Wesen und der Dienst und der Auftrag dieses Kindes uns vor Augen gemalt hat, beziehungsweise es wird uns deutlich, was sie eigentlich gewusst haben und geglaubt haben, wer dieses Kind ist. Diese drei Geschenke, ich bin mir sicher, dass sie nicht nur in der Art uns ein Zeugnis geben, sondern allein in der Zahl drei. Und die Bibelfesten, die wissen, für was die Zahl drei in der Bibel steht. Es ist die Zahl des dreieinigen Gottes. Es ist Gottes Zahl. Und das heißt, allein in der Art und Weise, wenn drei Geschenke ihm dargereicht werden, die Geschenke, die Zahl drei, die den dreieinigen Gott repräsentieren, was bekennen sie in ihren Geschenken? Wer ist es, dieses Kind in diesem einen kleinen Haus? Hier ist Immanuel, Gott mit uns. Allein in dieser Zahl steckt eine tiefe Bedeutung. Aber nicht nur in der Zahl, sondern was sie ihm dargebracht haben. Und ich habe ja letzten Sonntag, nee, das war ja schon gestern, ja, so kurz, schöne Woche, zack, ist schon rum. Es war aber letzten Sonntag. Wir haben gestern, oder ich habe euch gestern versprochen, dass wir am 24. diese Geschenke auspacken. Und ich möchte kurz sie mit euch anschauen, was sie bedeuten. Es ist jetzt keine große Geschichte. Ich denke, ihr mittlerweile wisst Bescheid. Trotzdem will ich ganz kurz mit euch sie aufmachen und kurz anschauen, was sie bedeuten. Und zwar, als sie ihm Gold darbringen, dann liegt das sehr nah auf der Hand, dass sie ihn als König anerkennen, als König anbeten. Gold ist ein sehr wertvolles Metall. Und in dieser wertvollen Kostbarkeit und ihrer Beschaffenheit ist es würdig, dass ein König dieses Geschenk bekommt. Aber der Wert und das Besondere an diesem Geschenk ist nicht nur, dass es kostbar ist, weil es Gold ist, sondern wie man Gold bekommt. Und Gold muss geläutet werden. Gold muss geprüft werden, durch Feuer geläutet. Und dann bekommt man Gold als etwas Kostbares, Reines hervor. Dieses Geschenk zeigt uns, dass Jesus Christus, der König der Könige, würdig ist, dieses Geschenk zu bekommen. Es ist ein würdiges Geschenk eines Königs, wenn man Gold ihm bringt. Warum? Weil er selbst als der wahre König geläutet und geprüft in diese Welt gekommen ist und in allem versucht und den ganzen Weg des Willens des Vaters gegangen ist und als würdiger König, als würdiger Herrscher erfunden worden ist. Nicht in dem Sinne, als würdiger Herrscher bestätigt und bewährt worden ist. Er war würdig, dass er über alles herrschen sollte. Es gibt einen wunderbaren und herrlichen Text in der Bibel. Steht in fast meinem, nein, eigentlich jedes Buch ist mein Lieblingsbuch, aber eines meiner Lieblingsbücher ist die Offenbarung. Und ich möchte kurz vorlesen, Kapitel 4 in der Offenbarung wird uns von diesem Ereignis aus einer anderen Perspektive berichtet. Offenbarung, Kapitel 4. Ich lese Kapitel 5, lasst mich Kapitel 5 Und zwar, ich lese ab Vers 5. Offenbarung Kapitel 5, Vers 5. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, und spricht zu Johannes und sagt, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, und das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Der Nachkomme aus dem Stamm Juda, der König der Könige. Er hat überwunden. Er wurde geläutet, er wurde geprüft und er hat sich bewährt als der Löwe. Er hat sich bewährt als der König. Und Vers 6, und als ich mich und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen, inmitten der Ältesten, ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Diese sind sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als er das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten an jeder eine Harfe, goldene Schalen und voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und du hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Er ist würdig, aus allen Völkern und aus allen Stämmen, ja sogar aus Saba und Medo-Persien und aus allen, aus dem Osten, er ist würdig. Warum? Weil er der König der Könige ist. Er wurde geprüft und für würdig erhalten, dass er diese Herrschaft antrifft. Als die Weisen aus dem Morgenland ihm dieses Geschenk Gold darbringen, dann drücken sie ihren Glauben, sie anerkennen ihn als diesen König der Könige, von dem Daniel ihnen erzählt hat, beziehungsweise es überliefert worden war durch das Buch Daniel, dass er kommen wird, eine Herrschaft aufrichten wird, die Herrschaft, die ewig ist, dass alle ihm die Knie beugen werden und dass er über alle Könige und über alle Herren regieren wird. Durch das Darbringen von diesem Gold, durch dieses Geschenk von den vielen, wird uns gezeigt, wer dieses kleine Kind da ist. Als zweites, was sie darbringen, ist Weihrauch. Und Weihrauch ist ebenfalls ein sehr wertvolles Harz, das ein Produkt, das aus dem dann auch Heilmittel gefertigt werden oder hergestellt werden. Aber Weihrauch ist unter anderem auch ein Produkt, aus dem für die Priester und für die Opfer zur Opferung dargebracht wird. Dieses harzhaltige Produkt wurde dann sozusagen aufs Feuer mit draufgegeben und wenn das Feuer brannte, dann entwickelte es einen Rauch, dieses Harz, und duftete. Es roch gut, es entstand ein Wohlgeruch. Und die Priester haben auf den Altar dieses Harz dargebracht und es stieg auf wie der Qualm, es stieg hoch und es roch, es erfüllte das ganze Haus und es roch gut. Es ist ein Weihrauch, das im Feuer aufgeht. Und dieses Weihrauch, das ist, was wir gerade in Offenbarung gelesen haben. Und sie bringen goldene Schalen voller Räucherwerk. Und da liegt dieser Weihrauch drauf. Und sie räuchern ihn, das heißt, das sind die Gebete. Weihrauch steht für ein Gebet. Es steigt empor zu Gott. Und das ist bei Gott ein Wohlgeruch. Das ist für Gott gut, wenn wir das machen. Und das ist für ihn angenehm, wenn wir das tun. Und was ist das Gebet? Es ist zuerst mal ein Gebet der Anbetung, des Dankes, aber genauso auch ein Gebet der Bitte. Und zwar wurde das als Opferaltar gegeben, und um die Sündung der Sünden des Volkes zu erwirken. Und damit es Gott angenehm war, diese Bitte zur Sündung des Volkes, wurde dieser Weihrauch mit dazu gegeben. Es ist ein Symbol für das, was Christus für uns getan hat und ist. Er wurde geopfert. Und so wie der Weihrauch im Feuer aufgegangen ist und so zu einem Wohlgeruch Gottes wurde, so hat sich Christus dahingegeben als der wahre Hohepriester. Er hat sich dahingegeben und dieses Opfer ist für Gott ein Wohlgeruch. Dieses Opfer ist von Gott angenehm. Und dieses Opfer steigt vor Gott und in diesem Opfer bittet Gott oder bittet Christus für uns anstelle von uns und sagt, Versöhnung, Versöhnung, Versöhnung. Es ist ein stellvertretendes Opfer Jesu, in dem er sich komplett für Gott und für uns aufwendet. Es ist Weihrauch, es ist der Dienst dieses herrlichen, hohepriesterlichen Gebets, das Christus für uns tut. Also das Dritte, was sie dargebracht haben, ist Myrrhe. Und das ist ebenfalls ein Baumharz, das gewonnen wurde, und aus diesem Harz wurden Öle dargestellt, wurden Öle gemacht. Das sind, heute würde man sagen, Parfüm. Das sind gut riechende Öle, die man auf die Haut aufgetragen hat, um gut zu riechen. Aber nicht nur um gut zu riechen, sondern mit diesen Ölen wurden auch die Toten einbalsamiert. Und als Jesus gestorben ist, als im Grab gelegt worden war und die Frauen eben das wussten, gesehen haben, wo kamen sie am Morgen nach dem Sabbat und wollten ihn balsamieren. Und das heißt, dann brachten sie gut wohlriechende Öle. Lukas 22, Markus 16 wird uns das berichtet. Das heißt, als sie ihm dieses Geschenk brachten, dann drückten sie aus, was sie wussten über ihn. Und zwar was? Dass er für sie sterben wird. Dass er der König der Könige ist. Und dass dieser König sich für sein Volk verwendet. Dass er sie erkauft aus allen Nationen und Sprachen. Und sie beten ihn dafür an. Warum? Weil er sich für sie verwendet, weil er an ihrer Stelle sterben wird. Und mit diesen drei Geschenken drücken sie ihren Glauben, drücken sie ihr Verständnis und drücken sie das aus, was sie sind. Aber ich möchte dir Folgendes sagen heute, und das ist so, so wichtig. Wisst ihr, dass diese Geschenke nicht die wahren Geschenke sind? Ich möchte euch vorlesen, was da eigentlich das wahre Geschenk ist. Das, was sie da tun, sie drücken nur ihr Verständnis durch diese Geschenke, aber das eigentliche Geschenk, ich lese euch nochmal vor, Matthäus 2, da heißt es, und sie, als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seine Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm und öffneten ihre Geschenke und opferten ihm Gaben. Das wahre Geschenk ist nicht das, was sie gebracht haben, sondern das wahre Geschenk waren sie selbst. Das, was sie gemacht haben, sie kamen, sie fielen vor ihm nieder, sie opferten ihm und sie sagten ihm, danke dafür. Sie bekannten ihren Glauben ihm gegenüber. Das wahre Geschenk ist nicht Gold, das wahre Geschenk ist nicht Weihrauch, das wahre Geschenk ist nicht Myrrhe, das wahre Geschenk ist ihre Anbetung. Das wahre Geschenk sind sie selbst. Liebe Geschwister, das ist so eine herrliche Nachricht. Denn das, was da passiert, ist Folgendes. Victor hat uns in das Prinzip der Geschenke schon hineingenommen. Gott beschenkt uns mit Beginn der Geburt Jesu Christi, mit dem größten Geschenk, das es gibt. Seines Lebens und seines Todes an deiner und meiner Stelle. Das ist das Geschenk. Der Vater gibt uns seinen Sohn. Das ist unser Geschenk. Aber wisst ihr, was der Vater noch tut? Er beschenkt Christus auch. Und das ist Weihnachten. Weihnachten ist genau so, dass wir etwas schenken und nicht nur, dass wir geschenkt bekommen. Ich weiß, als Kind bin ich so aufgewachsen, ich habe mich auf Weihnachten gefreut. Warum? Ich krieg was. Ich krieg ein Geschenk. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, dass Geschenke schenken auch Spaß machen kann. Dass es auch Freude auslösen kann. Mindestens genauso wie bekommen. Das hat ein bisschen gedauert, muss ich ehrlich zugeben. Aber Weihnachten ist nicht nur, ich bekomme etwas, das ist schon richtig. Aber Weihnachten ist genauso, ich darf etwas schenken. Und wisst ihr, was passiert ist? Gott hat uns seinen Sohn gegeben und dem Sohn uns gegeben. Das ist Weihnachten. Er hat dem Sohn die Völkerschaften geschenkt. Er hat dem Sohn nicht nur ein Volk, sondern die Nationen gegeben. Er hat dem Sohn die Kostbarkeiten aus den Nationen geschenkt. Und dieses Gold und Weihrauch und Silber und all die Kostbarkeiten, die Schätze. Wisst ihr was? Das sind weit mehr, das sind Menschen. Das sind Kostbarkeiten, lebendige Steine, lebendige Edelsteine, die der Vater dem Sohn gibt. Und als dieser Sohn geboren wird, in diese Welt kommt, führt der Vater mit seiner Herrlichkeit, führt er Menschen aus den Nationen und bringt sie zu ihm und sagt, die gehören dir. Und sie knien vor ihm nieder und sie beten ihn an. Warum? Weil sie anerkennen, es ist ihr Herr. Weihnachten ist und die Geschenke der Weisen, darf ich so sagen, die Weisen sind die Geschenke. Nicht das, was sie brachten, sie selbst sind das Geschenk und zwar des Vaters an den Sohn. Das sind Menschen, die Gott seinem Sohn schenkt. Er gibt die ihm gehörten, gibt er ihm und sagt, die sind dein. Und Christus nimmt sie an, er liebt sie, er erträgt sie, er stirbt für sie, er erlöst sie. Das sind seine Geschenke. Und er passt auf die sehr, sehr gut auf seine Geschenke. Und das führt mich zu der eigentlichen Botschaft für heute, zu der eigentlichen Anliegen für heute. Das wahre Geschenk, das größte Geschenk, ist weder Gold, noch Weihrauch, noch Myrrhe. Gott braucht sowas nicht, Jesus braucht materielle Dinge nicht. Mittlerweile kommen wir auch zu der Erkenntnis, gell, dass irgendwie das ganze Materielle ist, nicht das Eigentliche ist. Aber was er will und was das wahre Geschenk ist, ist ein Opfer, das sie darbringen. Und sie opfern ihm, steht da. Das heißt, und sie opfern in Anbetung. Es ist das Opfer der Anbetung, den Lobpreis ihrer Lippen, das Bekenntnis ihres Glaubens. Das ist das Geschenk, das sie Jesus bringen. Das ist ein wunderbares Geschenk. Darf ich euch ganz kurz das zeigen, wie das in unserem Text hier heißt. Als erstes, sahen sie das Kind und Maria. Und da heißt es, und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind und Maria, seine Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm. Schaut mal, sie kommen hinein, und was sehen sie? Das Kind und Maria. Und was machen sie? Die denken, ja, was ist das? Ein Kind. Komisch. Eine Frau Maria heißt sie noch. Aber hier heißt es, sie sehen sie. Was es bedeutet ist, sie erkannten sie. Sie verstanden, wer dieses Kind, sie sehen das Kind und sie sehen die Maria und sie wissen, wer das ist. Sie sahen sie. Warum? Weil sie fielen da nieder und huldigten. Woher wissen sie? Was wussten sie? Sie wussten, eine Jungfrau wird schwanger werden. Und sie sehen die Maria und sagen, das muss sie sein. Und sie wussten, ein Kind wird uns gegeben, ein Kind ist geboren, ein Sohn gegeben. Sie wussten das und sie sehen dieses Kind. Und sie sahen es und sie erkannten es. Sie konnten sie wirklich sehen. Und ich meine nicht nur mit buchstäblichen Augen. Sie konnten wirklich sehen, wer diese sind. Sie konnten Glauben sehen. Das ist, was hier passiert. Also sie sehen sie. Und dann heißt es, und sie fielen nieder. Als sie dieses Kind sehen, ist ihnen klar, die Reise ist vorbei. Die Suche ist vorbei. Die Umstände spielen keine Rolle. Sie wissen, dieses Kind ist der König der Könige. Könnt ihr euch vorstellen? Die wissen, das ist der König der Könige, der ewig Lebende. Es ist Gott mit uns. Wisst ihr, was sie dann tun? Sie können da nicht stehen bleiben. In dem Moment, wo sie das Kind sehen, können sie nicht stehen bleiben. In dem Moment, wo sie das Glauben sehen, können sie nicht stehen bleiben. Sie fallen auf ihre Knie und sie beten an. Sie beten an. Das sind hohe Beamte, das sind weise Männer, das waren die Wissenschaftler des damaligen Zeitalters. Wir haben uns all das angeschaut. Und diese kommen da mit einer Armee. Das sind die Königsmacher. Und in dem Moment, wo sie dieses Kind sehen und wirklich sehen, wer es ist, können sie nicht stehen bleiben. Sie beugen ihre Knie und beten an. Warum? Weil das sich gehört. Sie wissen, was es ist. Was gehört sich? Die Knie zu beugen. Da bleibt man nicht vor ihm stehen und sagt, hi. Ach, du süßes Kind, Gucci Gucci, spielt nicht mit denen, will nicht Schnuller geben. Sie wissen, das ist König der Könige. Ich habe euch vorgelesen aus Jesaja 60, woher sie wussten, dass man Gold und Weihrauch mitbringen sollte, warum das drei Könige heißen. All diese Stellen, diese Weisheit oder diese Wahrheit haben wir in Jesaja 60 gelesen. Es gibt in Jesaja 60, wenn man ein bisschen weiter liest, noch ein Folgendes, Jesaja 60, Vers 14 möchte ich euch vorlesen. Und ich werde die Städte meiner Füße herrlich machen. Vers 14. Und gebeugt werden sie zu dir kommen, die Söhne deiner Unterdrücker. Und alle, die dich geschmäht haben, werden sich niederwerfen zu deinen Fußsohlen. Und sie werden dich nennen, Stadt des Herrn Zion, des Heiligen Israels. Diese Könige ist verheißen, wenn sie kommen werden, was werden sie tun? Sie werden sich niederwerfen vor ihm. Und sie wussten, die einzige richtige Haltung, das Licht haben sie gesehen, die sind zu ihm gekommen, die einzige wahre Haltung ist, sie werfen sich vor ihm nieder. Sie werfen sich vor ihm nieder. Schlag mal mit mir Psalm 72 auf, ein bisschen zurückblättern, dann seid ihr in den Psalmen. Psalm 72. Schaut mal, was hier uns verheißen worden ist. Psalm 72, ich lese ab Vers 7. In seinen Tagen wird der Gerechte blühen und Fülle der Heil und Fülle von Heil wird sein, bis der Mond nicht mehr ist. Und er möge herrschen von Meer zu Meer und von Strom bis zu den Enden der Erde. Vor ihm sollen sich beugen die Bewohner der Wüste und seine Feinde sollen den Staub lecken. Die Könige von Tarsis und den Inseln sollen Geschenke bringen. Es sollen Tribute errichten, die Könige von Sheba und von Saba. Das ist das. Wenn sie kommen, steht in den Psalmen, dann werden sie Tribute entrichten, die werden ihre Knie beugen, sie werden anerkennen, das ist der König, nicht der König in Babel, nicht Herodes, das ist der wahre König. Und das geschieht. Das ist das, was Paulus dann sagt, dass er es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, sich erniedrigte, wurde Mensch. Darum hat Gott ihn erhöht. Und darum wird sich ihm jedes Knie beugen, weil er Mensch geworden ist. Die Weisen aus dem Morgenland wussten, wer das ist. Und sie brachten ihm Anbetung. Sie beugten ihre Knie von diesem Herrn der Herren. Und dann heißt es, und sie beteten ihn an. Warum? Weil ihm allein die Ehre gebührt. Keinem Menschen, keinem König. Ihm allein gebührt die Ehre. Und das heißt, und sie huldigten ihm, sie beteten ihn an und opferten ihm Gaben. Opferten ihm Gaben. Ich möchte dich herausfordern heute. Das wahre Opfer, du musst kein Gold bringen, du musst kein Weihrauch bringen, du musst kein Myrrhe bringen. Das Opfer, das du bringen kannst, ist ein Geschenk. Und dieses Opfer, dieses Geschenk bist du selbst. Das, was du bringst, ist du selbst, bist das wahre Geschenk. Und zwar, dass, indem du zu diesem Kind kommst und nicht mehr ein Kind, zu diesem König der Könige kommst und ihm bekennst, dass er der König der Könige ist. Das ist das Geschenk. Das ist das Opfer. Das ist die Anbetung. Indem du ihm Danke sagst für das, was er ist und für das, was er getan hat. Als David eine Sünde getan hat und vor Gott steht und sagt, Gott, ich weiß, du willst kein Opfer von Brand und Opfertieren. Das, was du willst, ist ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes Herz willst du Gott nicht verachten. Dieses Opfer ist, was Gott verherrlicht. Wenn wir zu ihm kommen und bekennen, er ist der Herr. Wenn wir zu ihm kommen und bekennen, wir sind schuldig. Und wenn wir bekennen, wir brauchen ihn als unseren Hohepriester, als unser Erretter. Wenn wir unser Herz ihm bringen, das ist das größte Geschenk, das wir ihm bringen können. Wenn wir unser Herz ihm öffnen und unser Herz ihm bringen. Ich möchte jetzt zum Schluss euch auf zwei, drei Sachen noch kurz aufmerksam machen und euch noch was kurz vorlesen. Das erste ist folgendes. Als die Weisen sich aus dem Morgenland aufmachten und zu suchten, kamen sie nach Jerusalem. Und sie fragten nach dem König der Könige. Da gab es einen Herodes und es gab die Schriftgelehrten. Und das Erstaunliche ist, es gab der Schriftgelehrte. Sie kannten die Bibel, sie kannten die Schriften, sie kannten alle Prophetien. Die sind von Kindheit auferzogen und groß geworden mit all diesen biblischen Geschichten. Aber keine von ihnen ist nach Bethlehem gegangen und hat dieses Kind gesucht und hat dieses Kind angebetet, indem er seine Knie vor ihm gebeugt hat und bekannt hat, du bist der König der Könige. Keiner von diesen. Ich denke, dass wir in einer Zeit leben oder dass die Zeit ähnlich ist. Viel Menschen kennen all die Geschichten. Jahr für Jahr an Weihnachten wiederholt man das, man feiert, ob man will oder nicht, man ist dabei. Wie viele kennen die, was da geschehen ist oder nicht geschehen ist? Man kennt die Bibelstellen, man kennt diese Wörter. Aber man macht sich nicht auf, um ihn zu suchen. Warum denn? Warum nicht? Ich sage euch, warum nicht? Man glaubt nicht daran. Diese religiösen Menschen, sie glaubten nicht daran und sie suchten ihn nicht und sie fanden ihn auch nicht. Und sie beten auch nicht an. Es gab einen anderen, das war ein Herodes, das war ein König. Er wollte wissen, wo er geboren wird. Er wollte es sogar. Und hat den Weisen gesagt, geht, sucht ihn und findet für mich. Dann will ich kommen und ich auch anbeten. Das Entscheidende bei ihm, er wollte es zwar finden, er wollte ihn zu ihm kommen und anscheinend anbeten, aber er wollte ihn nicht verherrlichen, er wollte nicht seine Knie beugen, er wollte ihn umbringen. Seine Suche war ein Grund, er wollte ihn aus seinem Leben auslöschen. Warum? Weil er nicht wollte, dass er die Herrschaft über sein Leben, das eigentlich ihm gar nicht gehörte, über sein Thron, das ihm gar nicht gehörte, weil er es uns verlieren würde. Und so gibt es Menschen heute. Sie wollen Jesus suchen. Sie sind in gewisser Weise auf der Suche. Und sie tun sogar so vielleicht so heuchlerisch, ja, aber letztendlich wollen sie aus ihrem Leben ihn auslöschen, damit er nicht den Herrschaftsbereich übernimmt, der ihm zusteht und ihnen nicht. Heuchlerisch sagt er, zeigt mir den Weg, aber wisst ihr was? Er ist nie bereit, selber loszugehen und uns zu suchen. Oberflächlich scheint so, er hat ein Interesse daran. Aber wisst ihr, woran man merkt, dass es gar nicht echt ist? Er sagt, bitte zeig's mir. Geht und sucht für mich. Er ist nicht bereit, selber sich auf den Weg zu machen. Es ist ihm nicht wert. Und das gibt welche? Sonderbaren Figuren. Irgendwelche Zauberer aus dem Morgenland, die Sterne deuten und wirklich Götzendiener sind. Die weit, weit weg sind. Und sie kommen und sie machen sich auf die Suche. Warum? Weil sie glauben, was da steht. Und wisst ihr was? Und sie finden ihn. Sie finden ihn. Sie finden ihn. Und das Herrliche ist, nachdem sie ihn gefunden haben, zeigt Gott ihnen einen neuen Weg. Sie müssen nicht wieder in ihr altes Leben zurück. Er zeigt ihnen einen neuen Weg, auf dem sie zurückkehren können. Sie waren nicht mehr die gleichen, die sie kamen. Sie waren nicht mehr die gleichen. Ich will euch eine Stelle vorlesen zum Schluss. Psalm 2 ist ebenfalls Weihnachten. Scheint auf den ersten Blick vielleicht nicht so, aber da wird uns die Weihnachtsgeschichte auch erzählt, in Psalm 2. Und ich möchte das dir vorlesen. Und du kannst selbst prüfen, zu welchen du gehörst, zu den Schriftgelehrten, Religiösen, zu Herodes oder zu den Weisen. Ich finde es gleich bei mir auch, Psalm 2. Gott spricht und lässt uns ausrichten. Warum toben die Nationen und sinnen eitel ist die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und den Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und uns von uns werfen ihre Stricke. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann spricht er sie in seinem Zorn und in seiner Zornesglut schreckt er sie. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen. Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Das ist Weihnachten. Gott sagt, das, was in Jerusalem passiert ist, auf dem heiligen Berg Zion. Ich habe meinen König geweiht. Ich habe meinen König gesalbt. Das ist der König. Und zwar, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Heute bist du zur Welt gekommen. Und dann sagte, fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Darum kommen die Weisen, die Nationen. Fordere von mir, du kriegst sie. Sie kommen zu dir. Mit einem Stab, mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern. Wie Töpfergeschirr wirst du sie zu schmeißen. Und nun, ihr Könige, Herodes und die übrigen, handelt verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Erkennt, wer dieses Kind ist. Erkennt, wer dieser Sohn ist. Es ist der König, den Gott gesalbt hat, dem Gott die ganze Herrschaft übergeben hat. Jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Wird sich vor ihm beugen. Lasst euch zurechtweisen, sagt er. Dient dem Herrn mit Furcht und freut euch über ihn, aber mit Zittern, damit ihr wisst, wer er ist. Und dann, küsst den Sohn. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr nicht umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Glücklich, der sich bei ihm birgt. So will ich. Ich will dich heute an Christi statt bitten. Das mache ich nicht oft. Die Geschwister der Gemeinde wissen das. Will ich an Christi statt bitten, mach dich auf die Suche. Sei nicht ignorant, wenn du die Schrift kennst. Mach dich auf die Suche, um diesen Sohn zu finden. Ich bitte dich an Christi statt, beuge deine Knie vor ihm. Denn er ist nicht einfach nur ein süßes Kind in der Krippe, es ist der König der Könige. Und ich bitte dich selbst, bring ihm die Ehre, die ihm Ehre gebührt. Jetzt, eines Tages, wird sich jedes Knie vor ihm beugen. Jetzt können wir uns beugen, jetzt können wir ihn anbeten als der ist, der würdig ist anzunehmen, Lobpreis und Anbetung. indem wir bekennen, er ist unser König, er ist unser Hohepriester, er ist unser Erlöser. Es kommt ein Tag, da kommt er nicht wie ein Baby. Er kommt als der Richter der Welt, nicht mehr als der Erlöser der Welt, als Richter der Welt. Und dann wird sich jedes Knie vor ihm beugen, nicht nur die Weisen. Die Frage ist, wie du die Knie beugen wirst, in der Anbetung oder in Furcht und Zittern. Es ist gut, wenn du jetzt diesem Sohn einen Kuss auf die Stirn geben kannst, als dem Herrn der Herren. Ich habe mir eine Frage aufgeschrieben. Willst du gerne heute ein Geschenk Jesu machen? Ihm ein Geschenk geben? Und die Möglichkeit besteht, indem du bekennst als den, der er ist, indem du ihm anbetest und indem du deine Knie vor ihm beugst. Das ist das größte Geschenk. Du bist das größte Geschenk. Du bist das kostbarste Geschenk an Weihnachten. Amen.